Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Zu Gast ist heute bei mir Grit vom Verein AMSOB, also selbstbewusst ohne Brust. In der Vergangenheit hatten wir ja häufiger das Thema, dass Frauen, die sich einer Mastektomie unterziehen lassen mussten, nicht so ganz neutral zu dem Thema Wiederaufbau oder eben nicht aufgeklärt wurden. Und deswegen möchten wir heute darüber sprechen, dass es eben auch die Möglichkeit gibt, sich die Brüste abnehmen und dann nicht rekonstruieren zu lassen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Grit, schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Franziska, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Grit, du bist ja Vorsitzende des Vereins AMSOB. Da kommt man ja nicht einfach ohne Grund hin. Wie ist denn deine persönliche Geschichte?
Also meine persönliche Geschichte, wie ich zu AMSOB gekommen bin, ist eigentlich ganz einfach. Als ich damals selber erkrankt war, das war 2016, dann hatte ich auch den Gentest. Mhm. Und dann kam bei mir halt raus, ich bin BRCA1 positiv. Und die Humangenetikerin sagte damals zu mir, also mit dem Ergebnis können wir sie nicht guten Gewissens brusterhaltend behandeln. Und ja, und dann habe ich nach Anschluss gesucht, nach Austausch und habe festgestellt, es gibt nichts. Also es gab einfach nichts. Ich war im Internet, ich war in Foren unterwegs, ich war auf Facebook in verschiedenen Gruppen, auch in der BRCA-Gruppe. Und da habe ich dann zwei Frauen kennengelernt, die auch BRCA-positiv waren und die nicht haben rekonstruieren lassen, weil das war so mein erstes Gefühl, so dieses, boah, ne, will ich das, will ich Rekonstruktion, weil die Humangenetikerin damals noch sagte, ja, also ne, Mastektomie müsste dann sein eigentlich, aber heutzutage kann man ja rekonstruieren lassen, das ist so, als wäre das nicht so schlimm, ne, und ja, mein Gefühl dazu war einfach, also Silikon, ich konnte mir das nicht so richtig vorstellen und ja, wollte mich da einfach austauschen und wie gesagt, es gab nichts. Dann habe ich diese zwei Frauen getroffen, die eine war auch in meinem Alter, die andere ein bisschen älter und die, die in meinem Alter war, wohnte auch gar nicht weit weg von mir und dann haben wir uns mal getroffen und das hat mir total viel geholfen, aber das war auch die einzige erstmal. Und erst nach meiner Behandlung, nach Chemo, nach OP, habe ich so nach und nach im Internet immer mehr Frauen kennengelernt. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen und haben dann gemeinsam beschlossen, okay, wir sind genau 7. In Deutschland muss man, wenn man einen Verein gründen will, zu 7 sein. Und wir waren genau 7 und dann haben wir gesagt, dann machen wir jetzt was draus. Wir gründen jetzt einen Verein einfach als Anlaufstelle. Mhm. Also das war 2019. Wir machen das seit 5 Jahren und ich sag mal, wir haben echt viel zu tun. Also der Bedarf ist da, der Bedarf nach Austausch ist da, der Bedarf nach Information ist da und das ja, merken wir auf allen Ebenen.
Merkt ihr das, dass die Frauen sich ja informieren wollen, bevor sie eine Entscheidung treffen oder kommen viele Frauen erst danach?
Also beides. Es sind Frauen, die komplett in der Entscheidungsfindung sind, so ja, was mache ich? Ne, lasse ich rekonstruieren oder nicht? Ich bin nicht sicher, aber es kommen auch ganz viele, die verunsichert sind, also die im Prinzip, denen es ging oder geht, wie mir damals, die sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, ich möchte eigentlich nicht rekonstruieren, dass die Brüste abkommen, ist schlimm. Ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll, was ich da fühlen soll, aber alles um mich herum drängt mich fast schon zum Rekonstruieren. Hm, ja. Und irgendwie keiner spricht darüber, dass es auch die Option gibt, ich lasse es wegnehmen. Also ne, man wird behandelt wie so ein, als hätte man sie nicht mehr alle, wie so ein Freak. Also wo wirklich Frauen kommen und sagen, boah, ich habe das angesprochen. Meine Ärztin hat gesagt, nee, also da brauchen sie erstmal ein psychologisches Gutachten oder was sagt denn ihr Mann dazu? Oder es wird von Verstümmelung gesprochen. Also das ist ganz, ganz schlimm, was die Frauen teilweise in diesen Beratungsgesprächen erleben. Und das ist ja auch nicht nur in den Gesprächen mit den operierenden ÄrztInnen, sondern auch so das Umfeld, die Gesellschaft, ne? Ja. Was sagt die Familie? Was sagen die Freundinnen? Also man fühlt sich da von allen Seiten, ja, also jeder hat eine Meinung dazu, sag ich jetzt einfach mal, ne? Mhm. Und da kann man sich sehr, sehr alleine fühlen. Und dann sind die Frauen immer total dankbar, wenn sie unseren Verein finden und wenn sie bei uns in den Austausch kommen.
Ja,
und wir bieten Austausch auf mehreren Ebenen. Wir haben einen Online-Austausch einmal im Monat. Wir haben Regionalgruppen, also wirklich richtige Selbsthilfegruppen live in bunt und Farbe vor Ort. Wir haben eine sehr, sehr, sehr große Facebook-Gruppe. Die ist unser niedrigschwelligstes Angebot, sag ich mal. Da sind inzwischen über 850 Frauen. Das ist eine, Gott sei Dank, sehr respektvolle Gruppe, wo man viele Antworten findet, guten Austausch findet. Und wir haben noch ein Austauschtelefon, also einfach eine Nummer, da kann man anrufen. Da hat man mich am Apparat und ich mache den telefonischen Austausch, wenn jemand lieber quasi ein Einzelgespräch haben möchte.
Wow, ja.
Und
total
wir haben
wertvoll.
Viel zu tun, tatsächlich.
Ja, ja. Das kann ich mir tatsächlich absolut vorstellen. Also ich höre ja auch immer wieder, dass Frauen sich da schon so ein bisschen in eine Richtung gedrängt fühlen und frage mich auch, warum es denn so wichtig ist, also gerade auch für die beratenden Ärzte, es ist aber nur meine Wahrnehmung. Ich bin ja selbst nicht erkrankt, also ich höre nur, was andere an mich herantragen. Ich frage mich, warum das gerade von den behandelnden oder beratenden Ärzten kommt, dass es so wichtig ist, nach außen hin wieder wie eine Frau auszusehen, als würde man weniger Frau sein, wenn man jetzt sich gegen einen Wiederaufbau entscheidet.
Ja, also da kann man nur drüber spekulieren, warum das so ist. Also ich meine, es ist natürlich, darf man ja vielleicht nicht vergessen, ne? Ein Krankenhaus ist ein Wirtschaftsunternehmen, die müssen wirtschaftlich denken und eine Mastektomie ohne Rekonstruktion ist quasi damit abgehakt, in der Regel, wenn alles so läuft, wie es laufen soll. Wenn jemand rekonstruieren lässt, eher nicht, ne? Also Implantate müssen ausgewechselt werden, Kapselfibrosen sind nicht selten, Probleme aller Art, also ja. Also ich sag mal, die Frau, die mit Implantaten rekonstruieren lässt, ist eine Patientin, die also die Wahrscheinlichkeit nicht ganz so gering ist, dass das Krankenhaus diese Frau immer wieder auf dem OP-Tisch liegen haben wird. Ist einfach so. Bringt mehr Geld.
Das ist super, super gruselig. Ja.
Ist total gruselig.
Ja.
Ist total gruselig, ja.
Vor allem ja auch die Tatsache, wenn jetzt sich eine Frau für einen Wiederaufbau entscheidet, dann zahlt ja die Krankenkasse in der Regel auch die Angleichung der gesunden Brust. Wenn jetzt aber, und auch das ist nur das, was ich von außen höre, wenn jetzt eine Frau sich gegen eine Rekonstruktion entscheidet, aber nicht Genträgerin ist, dann muss sie ja oftmals die Entnahme quasi der anderen Brust selbst bezahlen. Und das ist ja auch so paradox irgendwie, ja.
Also das ist eine der am häufigsten gestellten Fragen. Überall am Telefon, online, in den Gruppen, wie kriege ich die gesunde Seite ab, wenn ich keine Genträgerin bin?
Ja, Wahnsinn.
Und dafür gibt es in Deutschland keinerlei Leitlinien. Das ist einfach so. Wir können immer nur wieder predigen, bloß nicht zur Krankenkasse laufen und da das beantragen, ne, diese ist ja auch eine Angleichung, sondern such dir ein Brustzentrum, was dich in deinem Wunsch unterstützt und lass dies dann hoffentlich regeln. Also super unterschiedliche Erfahrungen überall in ganz Deutschland. Das ist richtig krass. Also ich kenne Frauen, die haben es selber bezahlt. Ich kenne Frauen, die haben es selber bezahlt, sind dann an die Presse gegangen und haben das Geld von der Kasse hinterher zurückgekriegt. Ich kenne Frauen, die haben es eingeklagt. Ich kenne Frauen, die hatten gar keine Schwierigkeiten. Da wurde es einfach gemacht. Also es gibt Brustzentren, da sind ÄrztInnen, die einfach sagen, für uns ist das auch eine Angleichungs-OP, ne? Also ist es ja eigentlich
ist es
auch.
Ja.
Das ist ein Wunsch nach Symmetrie. Aus welchen Gründen auch immer, ob jetzt eine Frau sagt, ich will die Symmetrie, weil einfach aus Symmetriegründen. Ich will, weil ich habe so große Angst, in der gesunden Brust zu erkranken. Ich möchte gern die Symmetrie, weil ich Rückenschmerzen habe, weil ich wieder beweglicher sein möchte, weil ich nicht angewiesen sein will auf Prothesen-BHs, weil wenn man nur eine Seite ab hat, also je nachdem, wenn man jetzt eine ganz kleine Brust hat, dann kann man vielleicht auch ohne BH, aber in der Regel müssen die Frauen eine Prothese tragen als Gegengewicht. Das sind dann auch vollkommen unterschiedliche Belastungen, ne? Also eine Prothese in einem BH, die hängt ja auf der Schulter und die echte Brust sitzt ja vorne am Brustkorb. Das sind für den Rücken, für die Schultern, für den Nacken sind das vollkommen unterschiedliche Belastungen. Und es gibt einfach Frauen, die sagen, hey, ich mache gerne Yoga, mich stört das total, ja, ich will das einfach nicht. Ja. Ich will das weghaben, ich will mich wieder gut in meinem Körper fühlen. Also es gibt da ganz unterschiedliche Gründe und den Frauen wird es echt schwer gemacht. Aber wie du gesagt hast, wenn ich jetzt eine Rekonstruktion machen lasse, dann kann ich an der gesunden Brust rumoperieren lassen. Das zahlt die Krankenkasse. Es macht überhaupt keinen Sinn.
Nee. Ist so. Nee, das unterstützt ja wieder die Theorie, dass es ums Geldverdienen geht, ne?
Ja, genau. Irgendwie schon, ja, genau.
Grit, lass uns mal nochmal auf deine eigene Geschichte zurückkommen. Du hast gesagt, du bist vor 8 Jahren, also 2016, hast du selbst die Diagnose bekommen und du bist Genträgerin. Wie war das denn für dich damals? Hast du selbst irgendwie den Knoten ertastet oder wie war das?
Also ich habe den Knoten selber nicht getastet. So rückblickend würde ich sagen, das war eine Zeit, da ging es mir mental nicht so gut. Ich war viel müde und viel krank. Ich bin da irgendwie so von einem Infekt in den nächsten. Es war auch Winter. Und irgendwie, also ich weiß, es war eine Zeit, da habe ich mich sehr, sehr müde und schlapp gefühlt. Und es war aber ein ganz normaler Routinegang zum Frauenarzt. Gott sei Dank bin ich wirklich alle 6 Monate war ich da schon immer so, alle 6 Monate gehe ich zum Zahnarzt, alle 6 Monate gehe ich zum Frauenarzt, das war schon immer so und Gott sei Dank, muss ich wirklich sagen. Und der Frauenarzt, der hat hat den Knoten ertastet, wobei der, also es war im Januar 2016 und der sagte noch so, ja, also ich taste da was, aber das ist wahrscheinlich eher eine Zyste oder ein Fibroadenom oder so. Der sagte noch irgendwie, ja, das ist ganz weich und ja, aber bei Gelegenheit lassen Sie es mal abklären. Und dann hat er mir eine Überweisung mitgegeben zum Radiologen und ich weiß noch genau, ich bin dann aus dieser Praxis raus und habe im Auto gesessen und habe erstmal in meinen Kalender reingeguckt und dachte, um Gottes Willen, ey, wo soll ich das noch hinschieben? Gar, mein Kalender war voll, ich habe super viel gearbeitet zu der Zeit. Und dann dachte ich, hey, jetzt, wie wär's denn mit jetzt? Und meine Mutter arbeitete zu dem Zeitpunkt noch, inzwischen ist sie auch in Rente, aber die ist MTRA gewesen, viele Jahre beim Radiologen. Und ich wusste, sie ist im Dienst. Dann habe ich sie angerufen und ich sage, Mama, ich habe hier eine Überweisung für eine Mammografie, kannst du mir die gerade machen? Und meine Mutter hat sich noch total gefreut, weil sie gesagt hat, ach, und ich habe gedacht, bis zu deiner ersten Mammographie bin ich schon in Rente. Das ist ja lustig, du hast bestimmt Zysten so wie ich. Mm. Ich sage, ja, wahrscheinlich, aber der Doktor sagt, ich soll es abklären lassen und dann, ich habe gerade jetzt, ging's. Also wenn ich jetzt Termine machen muss, wird es schwierig. Kann ich kommen? Ja, ja, klar, komm. Da bin ich in die Praxis gefahren und meine Mutter hat mir die Mammographie gemacht und die hat die Bilder entwickelt. Und dann haben wir beide vor diesen Bildern gestanden. Und ich habe früher auch mal beim Radiologen gearbeitet. Vor vielen Jahren im ersten Leben war ich auch mal Arzthelferin. Und wir haben beide auf diese Bilder geguckt. Und ich habe gesagt, Mama, ganz ehrlich, das ist doch keine Zyste. So sieht doch keine Zyste aus. Und dann gucke ich so zur Seite und sehe nur eine Träne am Gesicht meiner Mutter runterlaufen. Da hat sie sich weggetreten, hat gesagt, der Doktor kommt gleich und hat das Zimmer verlassen. Und da war mir klar, okay, irgendwas stimmt nicht. Und dann kam der Doktor und der Chef meiner Mutter, ich kenne den schon ewig, und der hat das Ding nur angeguckt und sagt, warum bist du denn nicht früher gekommen? Und ich sag, ja, ich habe das ja nicht gemerkt. Ja. Und er hat dann nochmal einen Ultraschall gemacht und der hat mich dann auch direkt zur Stanze geschickt. Ja, und dann nahm alles seinen Lauf. Also zu dem Zeitpunkt war ich 39, da rechnet man eher nicht mit sowas. Zumal bei uns in der Familie echt Brustkrebs keine Rolle, also meine Omas sind beide steinalt geworden. Mhm. Ja, also nee. Also auch mit diesem Gendefekt, dass kein Mensch hätte damit gerechnet. Und den Gendefekt, ich habe diesen Test damals nur bezahlt bekommen. Inzwischen ist es ja so, ich hatte einen Triple-Negativ-Brustkrebs und inzwischen ist es ja so, wenn man einen Triple-Negativ hat und ist unter 50, kann man den Test ja machen lassen. Das war 2016 noch nicht so. Und da musste ich ja richtig drum kämpfen, dass ich das bezahlt bekomme. Ich hatte das im Internet gelesen, dass wenn man noch jung ist quasi und hat einen Triple-Negativ-Brustkrebs, dass das oft einhergeht mit diesem Gendefekt. Und da hatte ich mich dann so drauf versteift. Ich wollte das unbedingt wissen, weil ich dachte, wenn ich das habe und lasse hier das alles mit mir machen und in einem halben Jahr später habe ich wieder irgendwo einen neuen Tumor, um Gottes Willen, das will ich auf gar keinen Fall. Und dann hat diese Ärztin im Krankenhaus das Gott sei Dank unterstützt und dann konnte ich den Test machen. Und dann war der auch noch positiv. Da sind wir aus allen Wolken gefallen, aber allesamt. Und meine ganze Familie hat sich testen lassen und wir haben das von unserem Vater.
Ja, ja.
Also ich habe es von meinem Vater geerbt. Hm. Meine Mutter hat es nicht.
Boah, also ging das ja Schlag auf Schlag. Also dass du da beim Frauenarzt warst, dann gleich die Untersuchung und dann gleich auch irgendwie die Diagnose. Also zumindest war dir ja sicherlich in der radiologischen Praxis dann schon klar, um was es sich handelt, ne?
Ja. Also wir haben ihn beim Radiologen, der hat schon gesehen, also der konnte ja schon ausmessen, wie groß der Tumor ist und der war bei 2,7 Zentimeter, das ist schon ordentlich. Ja. Ich meine, gut, was der Tumor jetzt für einen Charakter hat und ganz ehrlich, ich habe ja überhaupt keine Ahnung gehabt von hormonabhängig, nicht hormonabhängig, also das sind ja alles böhmische Dörfer für mich gewesen und da konnte er ja auch, also der hat dann einfach nur gesagt, hier, das muss gestanzt werden, da muss geguckt werden, ich weiß noch, es war ein Freitag, die Stanze war dann dienstags und den Freitag drauf haben wir schon die Diagnose gehabt, also zumindest, wir wussten dann, es ist Brustkrebs und es muss irgendwie weitergehen und dann ging alles ganz schnell mit Portlegen und Chemo und ging es direkt los. Und wie klar war, es ist ein Triple Negativ, ging es halt dann auch los mit dem Test. Dann, also es ging eigentlich alles sehr ratzifatzi irgendwie so in der Zeit. Aber hey, ich meine, ich bin eigentlich froh und dankbar, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, ne? Weil so konnte man mit dem positiven Gentest konnte man die Chemo auch dementsprechend anpassen, ne? Ich habe dann Platin noch mit dazu bekommen. Das hat man damals nur als Genträger bekommen. Ich glaube, heute ist das anders. Aber damals war das irgendwie so. Da hat man mir gesagt, ja, das ist wichtig, dass du das dazu kriegst und so. Und ich meine, im Endeffekt, also die Chemo hat gut gewirkt und der Tumor war weg und ja.
Das merkt man auch total, dass du das verarbeitet hast. Also zumindest klingt das so in meinen Ohren, weil du das so im Schnelldurchlauf erzählst, ne? Bei Frauen, wo das noch nicht so lange her ist, dass das nicht so wie im Zeitraffer.
Ja.
Wann hattest du denn das Gespräch, wo es darum ging, was für eine Operation gemacht werden soll? Hattest du das nach der Chemotherapie oder war das schon gleich am Anfang klar, Triple Negativ, alles klar, dann muss es eine größere OP sein?
Also die Chemo fing an Anfang Februar, weiß ich noch. Und der Gentest wurde im Mai gemacht. Und mit dem Ergebnis von dem Gentest, da fing eigentlich so, also ich meine, da hatte man mir gesagt, okay, jetzt ist Mai, die Operation wird nach der Chemo sein. Also die Chemo geht bis Ende Juli. Ich hatte an meinem 40. Geburtstag meine letzte Chemo. Und dann hieß es, 2 Wochen nach der letzten Chemo soll die OP sein. Also ich hatte ein paar Monate Zeit zum Nachdenken und ich hatte mehrere Gespräche mit der operierenden Ärztin. Ich habe mich operieren lassen hier in Wiesbaden im Krankenhaus bei der damaligen Chefärztin und die war also eine gute Ärztin, aber menschlich gesehen schwierig, weil die konnte das halt, also die war so absolut pro Rekonstruktion. Und bei der im Beratungsgespräch, wie gesagt, ich hatte mehrere Gespräche mit ihr. Bei einem Gespräch waren mein Mann dabei und meine Mutter. Und das war wirklich ein bisschen wie auf einer Kaffeefahrt, ne? Sie hat mir lauter Fotos gezeigt von Frauen, Torsos. Ist das Plural von Torso? Ich weiß das gar nicht. Und dann habe ich lauter gemachte Brüste gesehen. Und sehr, schauen Sie hier und schauen Sie da und wie toll das aussieht und das Ergebnis hier und da und dort. Und dann haben wir Tropfenform und wir haben die runde Form. Und dann hat sie mir diese Implantate noch alle auf den Tisch gelegt und dann konnte man mal anfassen und so. Und mein Mann, da habe ich direkt gesehen, der fand das alles ganz schlimm. Der war so leicht angewidert. Meine Mutter fand es total toll. Die hat gesagt, ja, das ist doch super, guck mal, was da alles möglich ist, ist doch toll. Und ich habe irgendwie so gedacht, so ja, also die Fotos, ja, die sehen alle gut aus, aber die sagen jetzt ja überhaupt nichts darüber aus, wie diese Frauen sich fühlen, wenn die abends im Bett liegen. Ja, ne? Wie fühlen die sich denn?
Ja, absolut.
Fühlt man das? Hat man dann immer ein Fremdkörpergefühl? Was für Gedanken hat man denn da im Kopf? Was für Gedanken werde ich im Kopf haben, wenn ich sowas habe, das zwar schön aussieht, aber ich stehe auf dem 3-Meter-Brett im Schwimmbad? kann ich da noch runterspringen? Also wie sehr wird mich das in meinem Alltag behindern? Mhm. Und die Ärztin, die hat wirklich so getan, als wäre das alles nichts. Als wären meine ganzen Bedenken und meine ganzen Ängste, als wäre das alles nichts. Die hat gesagt, nein, das wird wunderbar und sie werden sehen und man gewöhnt sich da auch dran und dass das halt, das sind dann nicht mehr die eigenen Brüste, das ist ja klar, aber wenn sie in den Spiegel schauen, das ist, also als wäre es das höchste Gut, ne, der Blick in den Spiegel. Und ich dachte immer nur so, na, ich glaube, der Blick in den Spiegel, ich weiß nicht, ja. Also ich war da sehr unschlüssig und am Anfang habe ich, also zuerst habe ich dem Ganzen zugestimmt, weil die Ärztin gesagt hat, probieren Sie es doch einfach, ab geht schnell. Wenn Sie damit gar nicht zurechtkommen, können wir immer noch die Brüste abnehmen. Und das ist zum Beispiel was, habe ich von ganz vielen Frauen ganz anders gehört. Die haben nämlich gesagt, wenn keine medizinische Indikation vorliegt, dann geht nämlich nicht ab immer und ab schnell, sondern die sagen dann, ach so, sie wollen ihre rekonstruierten Brüste nicht mehr haben, weil, warum? Weil ihnen das nicht gefällt. Ach, sie kommen damit nicht zurecht. Ja, können wir machen, aber müssen sie leider selber bezahlen.
Mm, ja, klar. Ne?
Also und das hat diese Ärztin nämlich mit keinem Wort gesagt. Ja, die hat nur gesagt, ab geht immer, ab geht schnell, überlegen Sie sich das gut. Lassen Sie es erstmal machen und dann werden Sie sehen, Sie werden total zufrieden sein. Mhm. Und mein Bauchgefühl hat mir die ganze Zeit gesagt, nee, irgendwie nee. Aber ich hatte, wie gesagt, von Mai bis Anfang August, da sollte die OP sein, hatte ich Zeit, mir das zu überlegen. Ich habe noch, wie gesagt, 2-3 Mal mit dieser Ärztin gesprochen und ganz am Schluss bin ich zu ihr und habe gesagt, hier, ich habe mich entschieden, ich will das nicht. Ich will das nicht haben. Mhm. Und da war die total entsetzt. Sie verlangen von einem Picasso, dass er ihnen ein Strichmännchen malt, hat die zu mir gesagt.
Boah, das heißt, du hast sie persönlich beleidigt.
Ja. Ich habe sie persönlich in ihrer hohen Kunst der Rekonstruktionsfähigkeit, ihrer chirurgischen Kunst, habe ich sie schwer beleidigt. Und ich habe ihr aber gesagt, hier, ich vertraue ihnen einfach, dass sie mir ein schönes, ästhetisches, flaches Ergebnis ohne irgendwelche Hautwulste, das muss man ja auch können, ja. Mm. Also sowas hätte ich halt gerne. Und ich möchte mir lieber meine Narben übertätowieren lassen. Das bin einfach mehr ich als irgendwelche Fake-Brüste mit irgendeinem Plastikkram. Das bin einfach nicht ich.
Mm. Krass. Hast du denn von Anfang an gewusst, dass es für beide Seiten gilt? Weil du redest ja jetzt immer in der Mehrzahl. War es denn klar, dass du dir... Ja, okay.
Ja. Naja gut, mit dem Gendefekt ist klar.
Und das sollte dann in einer Operation gemacht werden?
Bei mir wurde das gemacht. Ich weiß, es gibt Brustzentren, ÄrztInnen, die das nicht machen. Mhm. Die sagen, nee, das ist zu viel auf einmal. Die machen dann eine Seite und dann vielleicht ein halbes Jahr später die andere Seite. Bei mir hieß es damals, nein, mit dem Ergebnis von dem Gendefekt, die Gefahr ist zu groß. Ah, okay. Für ein Rezidiv, die Gefahr ist zu groß. Ich habe keine Ahnung, woran die das festgemacht haben. War mir auch recht, also mir war das ganz recht so. Dann beides auf einmal. Ich musste die Eierstöcke ja auch noch entfernen lassen. Das habe ich 3 Monate später noch machen lassen.
Oh Gott.
Die Eierstöcke und die Eileiter.
Ja.
Genau, das kam dann auch noch dazu. Boah. Ich muss sagen, das hat mich fast mehr tangiert als die Brüste.
Hm, ja.
Das hat einfach mehr Auswirkungen auf meinen Körper gehabt, muss ich einfach mal. Also ne, diese Hormonentzug, der da stattfindet.
Ja. Krass, ja, siehst du, aber darüber spricht ja eigentlich auch keiner so wirklich, ne? Was das vielleicht dann auch mit der Frau macht, wenn die Eierstöcke dann entfernt werden. Also viele machen das wirklich an diesen Äußerlichkeiten fest, ne? Das kannst du ja nicht sehen, wenn die Eierstöcke fehlen.
Genau. Also vom Gefühl her ist das der größere Unterschied, als dass die Brüste fehlen.
Ja.
Also vom Gefühl her, jetzt vom Körpergefühl, sage ich jetzt mal, weil der Körper verändert sich einfach, ne, durch die fehlenden Hormone. Der verändert sich natürlich auch durch die fehlenden Brüste, aber halt ja nur quasi optisch, ne? Und Hormone steuern ja so eher so das Innenleben oder auch die Haut, wie die Haut sich anfühlt und ne, so Sachen halt.
Hast du denn dich von dieser Ärztin, von der du jetzt gesprochen hast, dann auch wirklich operieren lassen?
Ja, habe ich. Das würde ich heute nicht mehr machen. Heute mit allem, was ich weiß und mit den vielen Gesprächen, die ich hatte und mit allem, was ich gelesen habe, würde ich das heute nicht mehr machen. Heute würde ich, gut, heute weiß ich aber auch von den Brustzentren, die es einfach anders machen, die anders beraten, die mit den Leuten anders umgehen, mit den Frauen anders umgehen. Da wüsste ich, wo ich hingehe. Also das würde ich so nicht mehr. Also weil mein Gefühl war natürlich dann blöd irgendwie. Ich meine, wie gesagt, in letzter Instanz hat sie ja zu mir gesagt, wenn das ihr Weg sein soll, dann gehen wir den gemeinsam, dann machen wir das jetzt. Aber vom Zwischenmenschlichen hätte ich eigentlich was anderes gebraucht.
Ja.
Das auf jeden Fall. Da wüsste ich, also da würde ich, das würde ich heute anders machen. Aber ich muss sagen, die Fachkrankenschwestern dort waren toll. Die haben es ausgeglichen.
Bist du denn mit dem OP-Ergebnis zufrieden? Hat sie denn ein schönes Strichmännchen hinbekommen?
Ja, ich sag mal, von vorne ist es gut. An den Seiten, ich hatte halt eine große Brust, ich hatte ein D-Körbchen. Hm. Und ich habe so an den Seiten habe ich so ein bisschen, man nennt das Dog Ears, schrecklicher Ausdruck, aber da habe ich so ein bisschen einen Hautüberschuss, aber nur so ein bisschen. Auf der einen Seite stört's mich gar nicht, auf der rechten Seite stört's mich ein bisschen. Ich könnte das korrigieren lassen, aber irgendwie habe ich nicht so richtig Bock.
Ja, das verstehe ich auch. Irgendwie hat man auch genug davon, ne, von Operationen und sowas, also im Krankenhaus und so.
Ja, ich meine, muss sagen, jetzt im Januar sind es 9 Jahre her, ne? Im Januar, ich weiß immer nicht, ab wann man zählt, ab der Diagnose oder ab der OP. Also im Januar vor 9 Jahren habe ich die Diagnose bekommen. Ist also dementsprechend relativ lange her. Ich habe seitdem auch kein Krankenhaus mehr von innen gesehen, zumindest nicht als Patientin. Also eigentlich könnte ich es mal wagen, ne? Aber na, ich überlege noch ein bisschen. Stört mich noch nicht genug.
Naja, ich meine, wenn stört es dich nicht genug und das ist ja auch total in Ordnung. Nutzt du denn Möglichkeiten, um optisch wieder wie eine Frau auszusehen? Also ich meine, es gibt ja verschiedene Methoden. Vorhin hattest du ja schon diesen Epithesen-BH genannt, ne? Aber soweit ich weiß, gibt es ja auch zum Beispiel solche Epithesen zum Kleben. Nutzt du sowas oder sagst du, nee, ich brauche das nicht, ich laufe einfach so rum, wie ich jetzt aussehe?
Also Klebeepithesen habe ich noch nie ausprobiert, muss ich gestehen. Ich hatte Epithesen für in den BH reinzulegen. Mhm. Sowas hatte ich, aber wie oft ich das benutzt habe, das kann man wirklich an einer Hand abzählen. Mir sind die Dinger eigentlich, also nach dem letzten Mal habe ich die Dinger auch wirklich in die Tonne geklopft, weil die mir, also die sind halt einfach schwer. Sie sind schwer. Ich habe, wenn ich so einen Tag diese Teile halt an mir rumtrage, habe ich diese Last auf den Schultern. Ich finde das mega unangenehm. Ich habe danach immer Schmerzen, deswegen nach dem letzten Mal habe ich sie wirklich weggeschmissen. Was ich noch habe und was ich ab und zu mal nutze, das sind die Strickprothesen.
Okay, was ist das?
Strickbrüste.
Strickbrüste.
Die sind toll. Das ist auch ein Verein. Strickbrüste, das sind irgendwelche Damen, denen kann man schreiben, kann sagen, hier, ich hatte eine Mastektomie, einseitig, beidseitig, egal, und gegen eine Spende stricken die einem dann Brüste in der gewünschten Größe. Und die sind ganz, ganz leicht, kann man auch waschen und die kann man sich auch einfach in die Epithesen-BHs reinlegen. Die wiegen nichts.
Ach krass, also ist einfach wie ein Strickkörbchen oder was?
Ja, das ist, genau.
Ach, das habe ich ja noch nie gehört, das ist ja cool. Okay.
Ja, und wie gesagt, gegen eine Spende stricken die einem das. Und ich habe sogar 2 Paar bekommen zum Auswechseln, falls die einmal in der Wäsche sind.
Ja.
Und die wiegen einfach nichts. Die macht man sich in den BH rein. Man braucht halt einen gut sitzenden BH, weil dadurch, dass die halt nichts wiegen. Also ich sag mal, wenn man die auf einem Konzert anzieht und hüpft irgendwie rum, dann hüpfen die Strickbrüste halt auch ein bisschen hoch. Ja. Da muss man ein bisschen aufpassen. Deswegen, es muss ein gut sitzender BH sein, aber dann sind die wunderbar. Finde ich total prima. Und ab und zu an hohen Feiertagen ziehe ich die dann mal an und freue mich drüber.
Ja.
Also die finde ich, aber das ist natürlich eine persönliche Sache. Ne? Ich persönlich finde die, wenn dann die Strickbrüste.
Ja. Wie fühlst du dich denn heute in deinem Körper? Also hast du diese Entscheidung, dir die Brüste nicht wieder aufbauen zu lassen, irgendwann auch mal bereut oder nochmal drüber nachgedacht, hätte ich doch vielleicht auch anders entscheiden sollen?
Nein, niemals, niemals. Ich bin mir ganz, ganz, ganz sicher, also ich glaube, das wäre ein Riesendesaster geworden, weil ich hatte, also dadurch, dass die Chemo ja bei mir noch nicht lange her war, mein Immunsystem war wirklich runtergerockt und ich hatte so schon Probleme mit den Narben, dass die zuheilen, weil ne, mein Immunsystem ist einfach nicht hinterhergekommen. Ich habe also die linke Narbe, die rechte war okay, aber die linke Narbe ist an 3 Stellen aufgeplatzt. Und jetzt stellen wir uns mal vor, da wäre ein Silikonimplantat drin gewesen. Das wäre eine Never-Ending-Story geworden. Und das nach dem Ritt mit Chemo und dem ganzen Stress und all den Ängsten. Und nee, ich bin froh, dass es so gelaufen ist. So hatte ich zwar diese Naht, die halt aufgeplatzt war. Und damit hatte ich wirklich noch ein paar Wochen gut zu tun. Musste jeden Tag da irgendwie zum Arzt. Dann musste das gespült werden. Und dann musste das immer neu verbunden werden. Also das hat lange gedauert, bis das quasi zugewachsen ist. Und damit war ich aber dann auch fein. Also wenn ich, wie gesagt, wenn ich da Prothesen drin gehabt, also Silikonimplantate drin gehabt hätte, um Gottes Willen. Nee, ich hab das nie bereut.
Oh, das ist total schön, dass du das sagst. Und wo du das gerade so ansprichst, dass die Naht sich wieder geöffnet hat, auch das hatte ich ja schon wirklich häufiger bei mir im Studio. Also ich bin ja Fotografin, fotografiere Frauen, die an Krebs erkrankt sind. Ich hatte das schon häufiger, dass die Frauen mir erzählt haben und dann konnte ich plötzlich bis auf das Implantat gucken. Wie gruselig, ja, diese Vorstellung. Und ist es eigentlich auch so, dass wenn man jetzt sich die Brüste nicht, also wenn in deinem Fall jetzt, wenn du dir die Brüste nicht hättest abnehmen lassen, sondern dich für den Wiederaufbau entschieden hättest, hättest du dann auch bestrahlt werden müssen?
Keine Ahnung, ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Okay. Ich glaube schon. Also damals ich hatte mich damals eh gewundert, dass ich nicht bestrahlt werde. Ich wurde nicht bestrahlt und da hieß es, naja, also die Lymphknoten sind ja nicht befallen. Da war alles frei. Ich hatte eine pathologische Komplettremission. Das spricht, der Tumor war komplett weg. Aber ich weiß nicht. Also ich, keine Ahnung. Haben wir nicht drüber gesprochen, ob.
Ja. Naja, ich meine, vielleicht hat sich das ja auch tatsächlich jetzt in den letzten 8 Jahren oder es sind ja schon fast 9 Jahre auch weiterentwickelt, ne? Also das ist ja, sind ja viele Sachen nicht mehr so wie damals, wie 2016. Das hast du ja jetzt schon gesagt, ne?
Ja, genau.
Fühlst du dich denn auch mit deiner Entscheidung als Frau? Also woran machst du jetzt zum Beispiel Weiblichkeit fest?
Also ich kann zumindest sagen, dass ich, woran ich Weiblichkeit nicht festmache, nämlich an Brüsten.
Ja.
Also ich glaube, also ich meine, ich weiß nicht, woran macht man Weiblichkeit fest? Ja, also es ist ja ein Gefühl, fühle ich mich als Frau oder nicht?
Ja, absolut.
Also mein Gefühl, eine Frau zu sein, das hat sich nicht verändert, überhaupt nicht. Warum auch?
Ja.
Also auch ohne die Eierstöcke nicht. Ich muss wirklich sagen, als die Eierstöcke entfernt wurden, da hatte ich so einen Moment im Krankenhaus nachts, da habe ich, das kann ich mich noch gut dran erinnern, dass ich da nachts gelegen habe und habe wirklich leise vor mich hingeweint, weil ich dachte, boah, was bleibt denn jetzt noch von mir? Ne? Jetzt habe ich meine Brüste nicht mehr, jetzt habe ich keine Eierstöcke mehr, keine Eileiter mehr. Jetzt gehen die Hormone alle flöten. Was passiert? Werde ich dann zu einem kastrierten Hund vom Gefühl? Oder was passiert mit mir, ja? Aber ja, das waren Momentaufnahmen. Das ist natürlich Quatsch, man bleibt eine Frau.
Ich glaube, das ist was viele so begleitet, ne? Wenn du nach außen hin nicht mehr wie eine Frau aussiehst, dann glaube ich, haben ja vielleicht auch viele Frauen Angst, dass sie dann auch gar nicht mehr so richtig als Frau wahrgenommen werden. Dabei sieht man ja trotzdem wie eine Frau aus, auch wenn jetzt die Brüste fehlen.
Ja.
Finde ich jedenfalls.
Ja. Also ich sag mal, damals in der Situation war es tatsächlich schwieriger, weil, also ich hatte durch die Chemo auch zugenommen, ne, so durch das ganze Cortison, also ich war auch sehr aufgedunsen, dann hatte ich keine Haare, dann hatte ich keine Brüste mehr und da gab es so einen Moment in einem Supermarkt, wo ein kleines Kind zu seiner Mutter gesagt hat, Mama, warum hat denn der dicke Mann keine Haare mehr?
Ach Gott, schon.
Und das war so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott. Kinder können echt grausam sein, aber ja, das war nicht schön, aber ich habe es mit Humor genommen und ja, der dicke Mann ist nicht mehr ganz so dick und lange Haare habe ich auch wieder und es ist soweit alles wieder okay. Ja, man braucht ein dickes Fell. Ne, das ist natürlich klar, wenn man gerne irgendwie ins Schwimmbad geht oder auch in die Sauna geht, die Leute gucken, aber ja, ist es so.
Ja, aber die Leute gucken, aber sprechen dich auch Menschen drauf an? Hast du es schon mal erlebt, dass man, wenn du in der Sauna jetzt zum Beispiel bist, dass dich andere drauf ansprechen?
Nee, habe ich noch nie erlebt. Dass die Leute gucken, klar. Ja. Aber dann denke ich mir, ne, es gehen ja auch Leute an den Strand oder in die Sauna oder ins Schwimmbad, die, keine Ahnung, irgendwie eine offensichtliche Behinderung haben, denen irgendwie ein Arm fehlt oder weiß ich nicht, die Verbrennungen haben, die Narben sonst wo. Also es gibt ja, Körper sind unterschiedlich, Menschen sind individuell unterschiedlich und das ist halt so.
Naja, ich glaube auch, dass wenn die Menschen gucken, das ist, also ich meine, mir würde im Zweifel sowas auch auffallen, aber das wäre völlig wertfrei. Also das ich würde gar nicht weiter drüber nachdenken, ich würde es zur Kenntnis nehmen und dann ist es auch schon wieder losgelassen.
Genau. Und ich glaube auch, dass es genauso auch ist. Also es hat mich jetzt, doch einmal habe ich es erlebt im Schwimmbad, da war auch mal wieder ein Kind. Das Kind hat mich angeguckt und es war mit der, ich nehme an, es war die Oma. Und die Oma hat mich dann auch angeguckt und ich glaube, das Kind wollte gerade was sagen und dann hat die Oma dem Kind die Augen zugehalten.
Oh.
Und dann habe ich gedacht, macht sie das jetzt, ja, aber ne, macht sie das jetzt, um das Kind zu schützen?
Oder dich.
Oder
ne?
damit man, oder mich, ne? Vielleicht, keine Ahnung.
Ja,
aber das war aber wirklich das einzige Mal. Ansonsten, ja.
Ja, krass. Du hast dann, nachdem du das alles hinter dir hattest, dich auf die Suche gemacht nach anderen Betroffenen oder war das vorher schon? Also als du noch in der Entscheidungsfindung warst?
Nee, das war schon, während ich noch in der Chemo war. Ich meine, klar, also heutzutage man mit Social Media und so, also mir ging das zumindest so, ich habe schon viel im Internet rumgeguckt. Ich war in verschiedenen Facebook-Brustkrebsgruppen, aus denen ich aber auch wieder raus bin, weil die mir eigentlich mehr Angst gemacht haben. Ich war schon immer auf der Suche nach Austausch, ne? Aber so, das ist ja dann sowas Spezielles, sage ich jetzt mal. Ich wollte ja nicht einfach über Brustkrebs mit anderen Frauen reden, sondern ich wollte eben mit den Frauen sprechen, die gesagt bekommen, du kannst deine Brüste nicht behalten. Und das ist ja schon mal ein bisschen spezifischer. Und da die Frauen gezielt zu finden, das war schwieriger. Also ich bin fündig geworden in der BRCA-Gruppe, war auch bei Facebook. Ja, das waren die ersten Kontakte, die ich hatte. Zwei Frauen in dieser Gruppe. Und dann alles andere kam so peu à peu im Laufe der Zeit.
Ja.
Aber es hat lange gedauert, ne? Wie gesagt, meine Behandlung war 2016, den Verein gegründet haben wir 2019.
Aber ich glaube, da haben sich auch die Zeiten so ein bisschen geändert. Ich kann mich nämlich noch daran erinnern, ich habe mit meinem Projekt Schön und Stark angefangen, das war 2015, und habe das erste Bild gepostet von einer Frau, die ja auf der einen Seite gerade einen Expander hatte. Das sah auch ganz gruselig aus, als würde man so ein zusammengeknülltes Tempotaschentuch da reinstopfen. Und da hat keiner darauf reagiert und ich habe dann auch 2019 nochmal einen Anlauf genommen und ab da habe ich also ja wirklich richtig, richtig viel zu tun gehabt mit Frauen, die sich fotografieren lassen wollten, ne, um sich damit abzufinden, dass der Körper jetzt anders ist als vorher. Also vielleicht war einfach 2016, vielleicht war da die Gesellschaft insgesamt noch nicht ganz so weit.
Das kann wirklich sein. Also die einzige, also ich finde auch, die Frauen sind heute sichtbarer, wobei ich natürlich jetzt nicht weiß, sind sie nur für mich sichtbarer, weil ich inzwischen einfach ganz anders vernetzt bin, oder gibt's einfach inzwischen mehr? Also damals die einzige Frau, die kennt ja irgendwie eigentlich auch jeder, ich sag jetzt mal in dieser Brustkrebsszene, ist die Uta Melle, ne, von der gab's super viele Fotos, es gab das Amazon-Projekt damals schon, das Buch habe ich mir in einem Antiquariat damals gekauft, weil mir das so viel Kraft und Mut gegeben hat. Ne, diese starken Fotos, also generell Fotos finde ich ganz wichtig, also für mich in meiner Entscheidungsfindung waren Fotos ganz, ganz wichtig. Und die Uta war so, zumindest für mich erstmal so, ganz lange die einzige, die so in der Öffentlichkeit, sage ich mal, war, über die man lesen konnte, die selber ganz viele Interviews auch gegeben hatte, über die es ganz viele Fotos gab. Das war so für mich die Vorreiterin irgendwie, die Uta. Aber sonst, also, war es relativ mau irgendwie. Also so nach und nach. Also ich habe dann einen Beitrag gesehen bei Frau TV. Da ging es um eine Frau, die hat Bademoden für brustlose Frauen hergestellt, die nicht rekonstruieren. Also jetzt keine Bademoden für, wo man Epithesen reintut, sondern wirklich für die Frauen, die flach bleiben wollen. Das war sowas ganz Spezielles. Die habe ich natürlich auch sofort angeschrieben. Die gehörte dann auch mit zu den Gründungsmitgliedern von AMSOB. Oh, und so sind nach und nach die Frauen zusammengekommen.
Ja, ganz witzig, weil Uta Melle habe ich damals nämlich auch angeschrieben, als ich mit meinem Projekt gestartet bin. Und Uta war dann auch die erste, die ich mit fotografiert habe, in so einer Gruppe, wo mehrere Frauen waren, die keine Brust mehr hatten.
Mhm. Ja, voll schön. So klein ist die Welt.
Ja. Grit, was beinhaltet deine Vereinsarbeit jetzt? Also ich habe gesehen, dass ihr ja nicht nur zum Beispiel telefonische Beratung oder auch eure Facebook-Gruppen und so weiter anbietet, sondern es gibt ja auch richtige Aktionen, die ihr so macht, ne?
Ja, wobei das ist, wir haben uns schon ganz schön zurückgeschraubt, weil das Ding ist halt einfach, ne, wir sind alle ehrenamtlich unterwegs in dem Verein und es ist super viel. Und wir haben ja alle noch irgendwie einen Job und Familie und so. Also, und womit wir so ein bisschen Probleme haben, wir haben nicht viele Frauen, die wirklich aktiv mitarbeiten. Wir sind so eine Handvoll. Also wir haben natürlich Mitglieder, die uns fördern durch ihren Mitgliedsbeitrag, aber die aktiven Frauen, das ist wirklich nur eine Handvoll Frauen. Und deswegen, also wir haben, wie gesagt, ziemlich zurückgeschraubt. Wir haben diese ganzen Austauschangebote. Unsere erste Vorsitzende, die Antje, die macht immer diese Radtouren einmal im Jahr, seit ein paar Jahren jetzt schon. Also es gab eine Rheintour und eine Elbetour und nächstes Jahr kommt die Ruhrtour. Und da macht sie, also sie schreibt im Prinzip, also sie legt sich eine Route fest, dann schreibt sie alle Brustzentren an, die da auf dem Weg liegen im Vorfeld und sagt, hier, ich mache die Tour, ich komme dann und dann mit meinem Fahrrad und mit Mutmachpost. Und dann ist das, ich meine, es ist eine PR-Aktion im Prinzip, ne? Sie fährt halt die Brustzentren an, manchmal hat sie auch mit RadlerInnen und dann versucht sie halt dort mit den ÄrztInnen und auch mit PatientInnen ins Gespräch zu kommen, gibt da unsere Flyer ab und unsere Postkarten und versucht einfach über die Sache ins Gespräch zu kommen.
Ja, voll schön,
habe ich auch schon von gehört. Und das wird oft begleitet von Presse, ne? Von, ne, es gab auch schon Beiträge im Fernsehen und in der Zeitung und im Radio und so. Also das sind so Aktionen.
Ja, voll schön.
Und nächstes Jahr, wie gesagt, macht sie wieder eine Radtour. Das sind so die kleineren, also was heißt klein, eigentlich ist das schon ein Mammutprojekt von ihr immer. Aber das ist, ja.
Ja, das finde ich ganz großartig.
Ja, find's auch richtig toll, ja. Wir hätten gerne auch mal irgendwie ein Fotoprojekt oder so. Also wir diskutieren da auch immer wieder drüber. Aber es ist dann immer die Frage, wer macht's? Wer kann das organisieren? Oder irgendwie mal eine Wanderausstellung oder so. Wir hatten schon so viele Ideen, aber es scheitert immer so an diesem, wer macht's? Ja.
Das heißt aber, wenn man jetzt euren Verein unterstützen möchte, dann wäre es total großartig, wenn man da tatsächlich tatkräftig unterstützt und mit dabei ist und mit organisiert, oder? Und nicht in Anführungszeichen nur mit einem Spendenbetrag.
Also wir sind über jedes Mitglied dankbar, das ist ganz klar. Und wir sind natürlich auch dankbar, wenn Leute dazukommen, die sagen, hey, ich habe Ideen und ich habe Bock, was zu machen. Ja. Also was wir auch immer suchen, sind Frauen, die bereit wären, in ihrer Region eine Regionalgruppe zu machen. Freuen wir uns auch immer drüber. Also wir haben aktuell, ne, wir haben eine in Berlin, wir haben eine in Hamburg, wir haben hier eine im Rhein-Main-Gebiet. Wir bräuchten dringend mal eine irgendwie in Bayern oder in Köln. Also ne, dann gab es schon mal Gruppen, die dann wieder eingeschlafen sind. Also wir hatten bis vor kurzem noch eine im Raum Stuttgart-Tübingen. Die Frau kann es nicht mehr machen. Ne? Also ja, da suchen wir immer Leute, die da Bock drauf hätten. Oder wir bräuchten auch dringend jemand, der vielleicht sich mit Buchhaltung auskennt. Es wäre auch toll, wenn wir da jemanden hätten. Eine Position Schatzmeisterin soll irgendwann mal neu besetzt werden, weil die Leute einfach sagen, okay, ich habe es jetzt einfach so und so viele Jahre gemacht. Ich würde jetzt gerne mal pausieren oder so. Ne? Also auch Vorstand ist immer schwierig, den neu zu besetzen. Es ist halt einfach sehr viel Arbeit und es ist halt ein Ehrenamt.
Ja, absolut.
Ehrenamt ist irgendwie in Deutschland nicht mehr so sexy, sage ich. Ne?
Ja. Ich verlinke auf jeden Fall eure Webseite in den Shownotes. Das habe ich jetzt bei einigen Folgen schon gemacht. Und ja, wer sich jetzt angesprochen fühlt, der darf sehr, sehr gerne Kontakt zu euch aufnehmen. Also das würde mich persönlich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr da einfach noch mehr Unterstützung erhaltet, weil ich das wirklich ganz wertvoll finde, was ihr da macht.
Ja.
Jetzt hast du ja so viel erzählt zu deiner eigenen Geschichte und zum Verein. Gibt es denn etwas, was du vielleicht jetzt der ein oder anderen Hörerin noch mit auf den Weg geben möchtest?
Also, wenn man in der Situation ist, bloß nicht unter Druck setzen lassen. Bloß nicht unter Druck setzen lassen, aufs eigene Bauchgefühl hören. Ja, wenn das Verlangen nach Austausch da ist, unbedingt in den Austausch gehen. Um sich einfach seiner Sache sicherer zu sein und auch gar nicht das Scheuen zu sagen, ich wechsle jetzt einfach das Brustzentrum, wenn mir das da nicht passt. Das machen ja viele nicht, weil sie halt denken, boah, jetzt bin ich da schon so lange in Behandlung und die Chemo läuft und dies und das und jenes und ich will mir jetzt einfach das nicht antun, da was Neues zu suchen, aber es lohnt sich am Ende.
Ja, das denke ich auch. Und das erzählen auch immer mehr Frauen, dass sie da tatsächlich, dass es wichtig ist, dass es zwischenmenschlich passt, ne? Und dass man sich dann doch besser aufgehoben fühlt, wenn man einfach schaut, wohin man vielleicht besser wechseln kann.
Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, finde ich auch. Ich danke dir, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und dass du vor allem auch den Verein AMSOB vorgestellt hast. Und ja, ich wünsche dir alles, alles Gute und ich freue mich, dass wir dieses gemeinsame Interview aufgenommen haben. Vielen Dank.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. War sehr schön.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf www.franziskagünterfotografie.de. Schau dich auch gern auf www.schönundstark.de um und informiere dich über Schön und Stark Frauen mit Krebs, ein Fotoprojekt für mehr Selbstliebe. Auf dieser Seite findest du auch alle Infos über unsere Schön und Stark Einzelshootings, dem Schön und Stark Fotoevent und den Podcast Lebe selbstvoll. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.